Ja, in diese Mosaiksteine meines Lebens, da gehört ja auch diese Gemeinde, als sie noch ganz woanders ihre Räume hatte. Alte Fähr hieß das, nicht? Ja. Und das ist viele, viele Jahre her, 68, 70 war das. Da wurde ich eingeladen von meinen Wirtsleuten der Lessingstraße, Bambergers, und dann habe ich diese Gemeinde kennengelernt und habe da manches Neue, Wunderbare erlebt. Auch der Zuwendung und der Geistesgaben, das war also wunderbar. Tja, herzlichen Dank für die Begrüßung. Ja, und Dank dafür, dass wir heute hier unter euch sein können, auch als Gideons. Gideon-Berichte, die sind so 10 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten. Viertelstunde vielleicht, wenn es hochkommt. Aber heute verbindet sich das mit der Predigt. Also Reinhard gehört ja auch zu uns. Ich fragte ihn vor einigen Tagen, sag mal, könntest du nicht ein Zeugnis geben hier von dem, was du erlebt hast bei den Bibelaktionen in der Stadt hier in Lübeck? Und da sagte er, ich tue das jeden Sonntag. Also da hat er mir den Wind aus den Segeln genommen. Ja, gut. Okay. Also, wir verteilen Bibeln und das macht hier eine Gruppe von uns, aus unserer Gideon-Gruppe, in Lübeck ganz intensiv in der Stadt an jedem Donnerstag oder Freitag. Letzten Freitag, wisst ihr, da war das gar nicht, wäre es gar nicht möglich gewesen. Der Sturm, der Regen und so weiter. Uns geht es nicht einfach um das Verteilen von Bibeln, sondern wir möchten dadurch Menschen zu Jesus führen. Das ist unser Anliegen. Und die Gideon-Bibeln, ich habe jetzt hier eine Ausgabe, die geben dazu eine Hilfestellung, indem sie so einige Orientierungspunkte geben, nach Themen geordnet, Bibelaussagen über das Alter, Geborgenheit, Glück, Gnade, Gericht und so weiter. Dann auch so die Grundlagen der Bibel. Und auf den letzten beiden Seiten führen wir nochmal so ganz entscheidende Aussagen über die Liebe Gottes, über unsere Schuld, über das Angebot Gottes und zum Schluss dann ein Übergabegebet, das eben auch eine Hilfe für eine Entscheidung für Jesus sein kann. Ja, also das Buch, was wir verteilen, ist natürlich nicht einfach so ein Werk der Literatur, wie es Humanisten ansehen, sondern es ist das Wort Gottes für uns. Gott spricht zu uns durch sein Wort. Und er vermittelt uns das durch den Heiligen Geist. Wir haben es gehört, auch in den Gebeten, dass wir versiegelt sind durch den Heiligen Geist. Aber es ist auch ein bisschen Literatur. Es kann sich sehen lassen, neben aller weltlichen Literatur. Ich bin mal in Kanada gewesen, habe da als Instructor of German an einer Uni Deutsch unterrichtet, und mein Professor, der hat eine Sammlung herausgegeben von Texten aus der deutschen Literatur, von bemerkenswerten Texten. Er sah das also von der Seite her, nicht vom Wort Gottes her. Und was war da zu finden? Der Psalm 23, übersetzt von Martin Luther. Das hat er als eine besondere Kostbarkeit angesehen aus der deutschen Literatur. Aber, naja, beiseite für uns Wort Gottes, noch viel, viel mehr. Ja, und wir verteilen das bei uns selber in unserem Leben, die Bibel als Wort Gottes lieb und teuer geworden ist. So lieb und teuer, dass wir auch anderen Menschen das vermitteln möchten, dass sie Gott finden, zu Jesus finden. In der letzten Woche, da war folgendes. Wir haben eine Schwester, 86 Jahre alt, die wollte doch gerne sie konnte da nicht kommen, weil es ihr nicht so gut ging, zwei dieser Großdruckbibeln haben. Und wir hatten unsere Sitzung in Bad Schwartau am letzten Dienstag und der liebe Pfuhler Helmut Arth, der hat sie in Empfang genommen, um sie ihr zu bringen. Er geht dahin, kommt an das Haus, wer öffnet? Die Tochter dieser 86-jährigen Schwester. Meine Mutti ist gerade in der letzten Nacht eingeschlafen. Also bis zu ihrem Lebensende war ihr das ein Anliegen, Gottes Wort weiterzugeben. Jetzt ist sie beim Herrn. Und ja, sie hat jahrzehntelang gedient in dieser Hinsicht. 1966 wurde die Gruppe Lübeck gegründet. Da war sie dabei mit ihrem Mann, der im letzten Jahr gestorben ist. Und jetzt sind sie zusammen und können den Herrn loben und preisen von Angesicht zu Angesicht.
1956.
Die Lübecker Gruppe, lieber Rainer, die ist 66 entstanden. 56 der Gideonbund in Deutschland, auch ein wichtiges Datum, aber die Gruppe Lübeck, 66, naja, aber viele, viele Jahre her, nicht? Ich kam dann, glaube ich, 76 dazu. Ja, die waren ganz tätig, sie und ihr Mann, neben all den, sie hatten eine große Familie dann, neben all den familiären Aufgaben, neben allen beruflichen Aufgaben und haben dem Herrn treu gedient, auch überregional, die Charlotte und auch der Klaus Schetelig hießen sie. Ja, es geht um Gottes Wort und das soll auch das Thema meiner Predigt sein. Jesus sagt in Johannes 8,31, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Dranbleiben an Gottes Wort, dann die Wahrheit und die Freiheit. Freiheit in dem Zusammenhang, Freiheit von der Knechtschaft der Sünde. Darum geht es, ja. Freiheit von der Knechtschaft der Sünde. Was ist Wahrheit? Was ist schon Wahrheit? Sagt Pilatus zu Jesus. Was ist denn Wahrheit? Der hat es nicht begriffen, obwohl seine Frau ihn dann beeinflusst hat, doch ein bisschen weiterzudenken. Einige Verse weiter heißt es in Vers 36, also aus Johannes 8, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Und ja, ich möchte jetzt mein Augenmerk auf den Begriff Wahrheit richten. Im griechischen Text, so ist es ja das Neue Testament überliefert, steht das Wort Aletheia. Oder Aletheia, wörtlich Nichtverborgenheit. Anders ausgedrückt, was nicht verheimlicht, in seiner unverkürzten Wirklichkeit erscheint. Und Aletheia ist das, was durch den Einsatz der menschlichen Erkenntnis, der Vernunft aufgedeckt und erhellt wird. Ja, und das griechische Wahrheitsverständnis zielt also auf die Erkenntnis des Wahren im Unterschied zum Falschen bzw. zur Lüge. Aber nun kommt der springende Punkt. Kann die menschliche Vernunft das, was verborgen ist, was göttliche Wahrheit ist, wirklich erfassen? Manches sicher, auch was die Gebote anbetrifft, einiges, sollst nicht stehlen, nicht Falschzeugnis reden, wider deinen Nächsten und so weiter, nicht morden und so weiter. Aber was geistliche Inhalte, die Botschaft des Evangeliums und die Verheißungen im Alten Testament und im Neuen Testament betrifft, gerät das menschliche Fassungsvermögen schnell an seine Grenzen. Da muss Gott selbst durch seinen Geist Dinge aufdecken, aus dem Verborgenen herausholen. Da sind wir darauf angewiesen, dass er uns Sachverhalte, seine Wahrheit, seinen Willen offenbart. Wenn Jesus in Johannes 14,6 sagt, wir haben es vorhin schon gehört im Gebet, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, wird deutlich, dass ausschließlich in Jesu Person und Verkündigung die von Gott stammende Wahrheit erscheint, offenbart wird. Wenn wir jemandem ein Gideon-Testament geben, so beten wir immer danach, dass Gott diesem Menschen das Herz öffnen möge für seine Wirklichkeit, für seine Liebe und sich ihm offenbart. Und diese persönliche Ansprache Gottes durch sein Wort spielt auch in den Anfängen der Gideons eine entscheidende Rolle. Als sich im September 1898 zwei Handelsvertreter in einem Hotel in Wisconsin, USA, kennenlernen und gemeinsam, nachdem sie entdeckt haben, ja, sie lieben beide Jesus, gemeinsam im Wort Gottes lesen, da stoßen sie schließlich auf Johannes 14,6 und jetzt ist es ein bisschen verrutscht. Johannes Kapitel 15 ist das jetzt und besonders der Vers 16 rührt sie an. Das heißt, nicht ihr habt mich erwählt, sagt er zu diesen beiden Brüdern, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet, in meinem Namen er es euch gebe. Das hat ihre Herzen angerührt, als sie das gemeinsam gelesen haben. Die haben dann noch, sie waren so fröhlich, sie waren so freudig, so wird es beschrieben wie zwei Mädchen, die außer Rand und Band sind und haben noch bis 2 Uhr in der Nacht darüber nachgedacht. Und da, in dieser Situation, ist der Gedanke entstanden, eine Gemeinschaft, Vereinigung christlicher Handelsvertreter zu gründen. Das hat dann noch ein bisschen gedauert, aber da ist der Gedanke entstanden und daraus ist die Gideon-Arbeit entstanden. Über Jahrzehnte immer mehr dazugekommen, die verschiedensten Bereiche. Zuerst haben sie natürlich in einem Hotel, wo sie sich kennengelernt haben, Bibeln ausgelegt und auch die Gemeinden. Schon da standen die Gemeinden hinter dieser Arbeit und haben das finanziert. Schon damals ganz am Anfang. Und dann später Schulen und Bundeswehr bzw. Die amerikanische Armee und so weiter, kamen immer mehr Bereiche dazu, Krankenhäuser und so weiter. So, zurück zu dem Punkt Wahrheit. Also Wahrheit im Griechischen und Wahrheit im Hebräischen. Im Hebräischen steht da das Wort Emet. Das bedeutet Dauerhaftigkeit, da werdet ihr die Wahrheit erkennen, da werdet ihr erkennen die Zuverlässigkeit, die Treue Gottes, die Hinwendung zu den Menschen, Gottes zu den Menschen, die Wahrheit als Wirklichkeit Gottes. Im Hebräischen ist es gleich Emet, die Wirklichkeit Gottes, was die eigentliche Wahrheit ist, dass wir in seiner Wirklichkeit stehen, und zwar auch Jesu Christi und des Heiligen Geistes. Im AT wird jedes, also im Alten Testament, wird jedes Reden, Handeln und Denken als wahr genannt, das eine Person als vertrauenswürdig und verlässlich ausweist oder die Rechtmäßigkeit eines Versprechens oder einer Zusage. Auch der Heilszusage Gottes. Meine Frau meinte da vor einigen Tagen, also ich habe irgendwie, du solltest sprechen über die Verheißung Gottes. Also an dieser Stelle bin ich dann darauf gestoßen, unabhängig davon. Gott ist treu und seine Treue wird der wankelmütigen, betrügerischen Menschennatur gegenübergestellt. Gottes Versprechen, auch seiner Zusagen, seiner Heilsversprechen. Und das brauchen wir heute in der Situation, in der wir stehen, in besonderer Weise. Auch Gottes Verheißung in Bezug auf die Endzeit, in Bezug auf Israel und die Wiederkunft Jesu. Von Israel heißt es, dass es Gottes Eigentum ist, vor allen Völkern ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk. Dazu hat es Gott bestimmt. Und Paulus, sie haben ja dann einen abgelehnt, Jesus, aber Paulus sagt, er bestätigt das in Römer Kapitel 11, Vers 2, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Und dann im Blick auf die Erwählung sind sie Geliebte um der Väter, also Abraham, Isaac, Jakob, Väter willen, denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Gott hält an Israel fest. Es ist sein Volk, es ist sein Bundesvolk und das ärgert die anderen, den Rest der Welt. Und das Land, Gott spricht zu Abraham, ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldea geführt hat, auf dass ich dir dieses Land zum Besitz gebe. Das ist dann unter Josua geschehen. Josua sagt, so hat der Herr Israel das ganze Land gegeben, das er geschworen hatte, ihren Vätern zu geben, und sie nahmen es ein und wohnten darin. Das ist nach menschlichem Urteil vielleicht ungerecht. Gott wählt sich ein Volk aus, und zwar noch nicht mal das größte, sondern ein ganz kleines Volk, aber aus seiner Liebe heraus. Aber die anderen, das ist eigentlich ungerecht. Wie können sie das, genauso wie Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und hier sagt ein Volk, wir sind Gottes Volk. Nicht ihr, sondern wir sind Gottes Volk. Aber wir wissen aus der Geschichte Israels, dass mit dieser Zusage und mit dieser Inbesitznahme Gottes eine große Verantwortung, eine schwere Bürde auf sich genommen hatte, dass Israel eine schwere Bürde auf sich genommen hatte. Es ist durch Gericht und Gnade gegangen. Es wurde immer gemessen daran, wie weit es den Geboten Gottes gehorcht. Und wenn es nicht gehorcht hat, dann ging es ins Verderben, da ging es in die Verbannung, da wurden die Feinde stark. Ja, weiß nicht, ob man sich danach sehnt, und sie wollten ja dann auch so sein wie alle Völker. Sie wollen sich davon distanzieren. Tja, aber nun die jetzige Situation, das Land Israel. Der Islam, die Hamas, Hamas bedeutet übrigens Gewalt, die Hisbollah, die Palästinenser erheben Anspruch auf dieses Gebiet, in dem die Juden wohnen. Und sie wollen gar nicht die Zwei-Staaten-Lösung. Sie wissen, ja, inzwischen hat sich das auch herumgesprochen. Das wird wohl nicht funktionieren. Sie wollen auch nicht nur einen Streifen, die Westbank und Gaza. Sie wollen alles haben. Und schon vor Jahrzehnten, da war eine Weltausstellung in Hannover, kann ich mich erinnern, da war auch ein Stand der Palästinenser, da wurde eine Karte von Israel gezeigt. Was heißt Israel? Da war nur Palästina zu sehen, kein Israel. Und so ist das heute. Da, wo der Islam einmal seinen Fuß hingesetzt hat, nimmt er dieses Land, diese Region für sich in Anspruch auf immer. Aber da braut sich noch mehr zusammen. Wenn wir denken an die Hisbollah, wenn wir denken an den Iran, für den Israel das Krebsgeschwür ist, das da herausoperiert werden muss. Und dann dieser Feind aus dem Norden, in den Büchern Sacharja und Hesekiel und Daniel wird das auch berichtet. Sacharja 12,2 heißt es: Siehe, ich will Jerusalem zum Taumelbecher zurichten für alle Völker ringsumher. Zur selben Zeit, heißt es dann in Vers 3, will ich Jerusalem machen zum Laststein für alle Völker. Viele, viele Völker sind jetzt UNO und so weiter, EU, daran in irgendeiner Weise beteiligt. Leiden darunter, dass überall Aufmärsche sind, Demonstrationen, meistens für die Palästinenser. Zum Laststein für alle Völker. Alle, die ihn wegheben wollen, werden sich daran wundreißen. Das ist die Verheißung des Buches Jesaja. Denn es werden sich alle Völker auf Erden gegen Jerusalem versammeln. Keine guten Aussichten. Die Israelis, wir hören ja immer auch wieder, Ariel Schneider und andere Quellen da vor Ort, die Palästinenser sind darauf eingestellt, dass alles... Ja, nein, das wollte ich sagen, Entschuldigung, Faden ein bisschen verloren. Die Israelis, die Politiker, auch Ariel Schneider, die meinen, wenn die Hamas vernichtet wird, dann haben sie endlich Ruhe. Aber die Hamas, das ist nur eine Gruppe. Da ist die Hisbollah, da ist der Iran. Nein, sie werden dann nicht Ruhe haben, auch wenn sie alle Hamas-Mitglieder umbringen. Eine große Illusion, die Zwei-Staaten-Lösung. Ja, und was der Islam, was Moslems Christen antun, das können wir lesen, wenn wir und jeden Tag bei Open Doors, wenn wir da die Gebetsanliegen, immer wieder wird aus islamischen Ländern berichtet, wo Christen blutigst verfolgt werden. Das ist ja nicht nur jetzt hier die Hamas in Israel, sondern das spielt sich ab täglich, wöchentlich in den, besonders in den islamischen Ländern. 200.000 Christen werden pro Jahr etwa getötet. Also entweder in solchen Ländern, wo der Islam in der Übermacht ist, oder es entstehen islamische Terroristengruppen. Ja, wie in Nigeria und in anderen Ländern, wo sie zwar nicht in der Mehrheit sind, aber dann arbeiten sie auf diese Art und Weise. Und wir kriegen das eben jeden Morgen, beten wir für die Anliegen von Open Doors, offene Türen. Wenn man mal so in die Geisteswelt des Islams hineinschauen möchte, dann braucht man sich nur dieses Buch Islam und Terrorismus von Marc Gabriel ansehen, sich da vertiefen. Er war Professor für islamische Geschichte an der Al-Azhar-Universität in Kairo. Also kam mitten aus dem Islam und all den Lehren, die da entstanden sind, verbreitet werden. Damals hieß er natürlich nicht Marc Gabriel, das ist ein christlicher Name, den hat er dann angenommen, nachdem er ihm unter Todesgefahr gelungen ist, er war zum Glauben an Jesus gekommen, da zu fliehen. Sein Vater hat noch Erstmal hatte man mit Messern auf ihn eingestochen, schwer verwundet, und dann ist er zu seiner Ja, dann ist sein Vater noch hinter ihm her, hat auf ihn geschossen. Er hörte dann, wie Kugeln an ihm da vorbeisausen, ist er zu seiner Schwester geflüchtet. Die hat dann, als sie ihn dort suchten, gesagt, nein, hier ist er nicht. Und dann ist er durch Afrika gefahren und schließlich irgendwann mal in den USA gelandet. Und 2003, 2004 hat er dann dieses Buch erst auf Englisch veröffentlicht. Und da beschäftigt er sich mit dem Islam und dem Dschihad auch. Ich will nur mal kurz zitieren. Der Dschihad, also der Kampf, ist gegen jeden, der der Ausbreitung des Islam im Weg steht. Oder der Kampf gegen jeden, der sich weigert, den Islam anzunehmen. Sura 8, 39 aus dem Koran. Wenn man im Dschihad stirbt, muss man gar nicht erst im Grab auf das Gericht warten, man kommt direkt ins Paradies. Da wissen wir die Motivation, warum sie so aggressiv sind, so grausam vorgehen. Sie kommen direkt ins Paradies, selbst wenn wir erschossen werden. Und so soll auf Allahs Weg kämpfen, wer unter den Gläubigen das irdische Leben für das Jenseits verkauft. Und wer auf Allahs Weg kämpft, ob er nun fällt oder siegt, wahrlich, dem geben wir gewaltigen Lohn. Sure 4, 47, also aus dem Koran. Allah hat ihnen Gärten, in Klammern das Paradies, bereitet, durcheilt von Bächen, ewig darin zu verweilen. Das ist die große Glückseligkeit, Sure 9 und so weiter. Der Koran, ich könnte hier also ganz, ganz viel noch zitieren. Der Koran ist die eine Seite und die andere Seite ist das Verhalten Mohammeds. Das, was jetzt die Hamas gemacht hat, hat schon Mohammed gemacht. Unglaublich listig und unglaublich grausam. Da brauchte nur irgendjemand etwas gegen ihn zu sagen, da hat er dann ihn umbringen lassen, köpfen lassen und so weiter. Schrecklich. Also das ist das Vorbild, das ist die Motivation und das ist das Vorbild. Ja. Wo ist da als Christen unsere Position? Eine politische Lösung wird es nicht geben. Das ist eine große Illusion. Es wird keine politische Lösung geben. Deswegen müssen wir ganz offen sein für das, was uns die Bibel sagt und wie es weitergeht. Also ohne das Eingreifen Gottes wird es keinen Frieden geben, keine Regelung geben. Aber wir Christen sollten nun nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern ja, uns aufmachen zum Gebet. Und ich habe ja da auch gelesen, das ist ja toll, dass ihr so einen, am Mittwoch glaube ich, einen Israel-Gebetskreis, Hauskreis habt. Das finde ich ja ganz wunderbar. Also, was ist wichtig für uns Christen jetzt? Gebet für die Regierungen Israel, seinen Regierungschef, seine Minister und Soldaten. Zweitens, Bekenntnis zu Israel als auserwähltem Volk Gottes. Drittens, einstehen für unsere jüdischen Mitbürger gegen jede Form des Antisemitismus bzw. der Juden. Feindschaft, was tun wir als christliche Kirchen, als Gemeinden, wo melden wir uns, wo zeigen wir uns, dass wir in dieser Situation auf der Seite Israels stehen? Es ist ja auch nicht so ungefährlich, mit der Kippa durch München zu laufen oder in Berlin, wo auch viele Moslems wohnen. Es ist ja nicht so einfach. Wir haben eine kleine Israel-Fahne an unserem Auto angebracht in Oldenburg. Und ich fuhr gestern oder vorgestern, gestern war, fuhr ich da nochmal zum Friedhof und da begegnete ich einem Polen. Da zeigte er da auf die Israel-Flagge und da sagte er, haben Sie keine Angst? Ja, aber wo sieht man, wo? Und dann haben wir auch noch in unserem Haus oben am Fenster auch noch angebracht. Ja, man weiß nicht, was einem passieren könnte, natürlich. Und vor allen Dingen, dass wir, nun gibt es bei uns in Oldenburg nicht so viel, und hier weiß ich nicht, hier gibt es schon einige mehr, hier gibt es ja auch die Synagoge und die Polizeibewachung in Lübeck. Und da sind Gelegenheiten, dass wir uns an die Seite unserer jüdischen Mitbürger stellen. Dann, was schon angesprochen worden ist heute, finanzielle Unterstützung von Organisationen, die vor Ort helfen, zurzeit besonders denen, die traumatische Erfahrungen gemacht haben und um ihre entführten Angehörigen bangen in Israel und im Ausland. So können wir durch die Kenntnis der Heiligen Schrift die augenblickliche Situation richtig einschätzen. Verstehen können wir alles, was Israel betrifft, nur wenn wir an seinem Wort festhalten, es gründlich studieren, es uns dabei vom Heiligen Geist öffnen lassen, uns nicht der Welt gleichstellen, denn die Welt ohne den Heiligen Geist kann weder die Vergangenheit noch die Gegenwart, die Zukunft richtig deuten. Wir wissen aber, dass das Ziel der Geschichte die Wiederkunft Jesu ist. Ja, wenn ihr alles seht, da, was da sich abspielt, auch an kosmischen Veränderungen, was sich da zusammenbraut, dann wissen wir, die Endzeit ist angebrochen. Und dann heißt es, sagt Jesus, über den Menschensohn, damit meint er natürlich sich, und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und dann sollten wir festhalten an unserer Berufung. Was ist unsere Berufung? Nach Paulus, 2. Korinther 5, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Auch mit Hilfe der Gideon-Bibel, Botschafter an Christi Stadt. Und unsere Botschaft ist, lasst euch versöhnen mit Gott. Und dann geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Und siehe, sagt Jesus, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen.
Amen.
Ja. Rainer, wolltest du was sagen? Sag mal was.
Also ich begrüße Gideon, ja, danke. Und ich wollte einfach so mal, wie das im praktischen Leben dann auch laufen kann. Wolfgang hat mich daran erinnert, ich habe das in unserer Gruppe erzählt, was man erleben kann. Wir haben uns kürzlich getroffen, als Gideons in der Potsdamer Gegend, und wir fuhren mit dem Zug dahin. In Lübeck am Bahnhof wollte ich mir schon einen Kaffee besorgen. Nein, ich hatte den Eindruck, noch nicht, warte noch. Und in Büchen war es dann soweit. Ich also erstmal mit meinem Koffer Richtung Fahrstuhl, und da war eine Gruppe drin und die fuhren dann vor mir, macht die Tür zu, runter, und ich dann hinterher. Gab meinen Koffer dem Wolfgang. Ich sage, ich brauche jetzt einen Kaffee. Gehe davor, vor den Bahnhof. Junger Mann, gibt es denn hier keinen Kaffee, wo man sowas irgendwie was bekommen kann? Nee, da müssen alle runter zur Tankstelle. Die haben guten Kaffee. Aha, das ist ja toll. Aber vielleicht kann ich mich jetzt auch dafür noch bei Ihnen bedanken. Und habe ihm meine Bibel gezeigt. Und angenehm überrascht, ja? Wow, Und das wollen Sie mir schenken, tatsächlich, ja. Und hat sie so gerne angenommen, ja. Das war richtig erstmal ermutigend. Ich dann weiter zur Tankstelle, ganz liebe junge Dame an der Kasse. Wie, die wollen Sie mir schenken? Ach, also auch sie hat sich richtig gefreut, dass sie das Neue Testament bekam, die Geschichte von Jesus. Ich erkläre dann immer auch so, dass auch für die Baustellen des Lebens hier so Bibelworte mit einer Seitenangabe, dass man es leichter findet, steht. Und auch wie man sein Leben mit Jesus festmachen kann. Und ich komme wieder zurück und diese Jugendgruppe war immer noch da. Und ich gehe auf sie zu und einer kommt gleich her und nimmt die Bibel in Empfang. Die anderen nicht, aber der eine schon, ne? Und der hieß Justin. Ich habe mit denen allen auch gebetet dann noch anschließend. Dann kam der Zug. Ich steige ins erstbeste Abteil rein. Zwei junge Männer da. Und ich sage, ich habe gerade an einen Justin eine Bibel weitergegeben. Ich heiße auch Justin, sagt der eine. Und ja, auch die beiden, ja, waren so offen. Und nahm gerne ein neues Testament an. Auch mit denen durfte ich dann beten. Und bis ich an meinem Ziel angekommen war, hatte ich schon 7 Bibeln weitergegeben. Mich hat das geschmerzt. Wir haben ja diese Nachrichten ständig vor Augen, dass so wenig Menschen zum Glauben kommen. Und wenn man immer eine Bibel in der Tasche hat, dann ist man immer gerüstet, ja, irgendwie was dagegen zu setzen, was die Welt so bewegt. Eine Kleinigkeit noch, durch einen Irrtum hat das Finanzamt mein Konto gesperrt. Und nun hatte ich, glaube ich, noch 15 Euro. Ich kam bei Famila vorbei in Heiligenhafen, habe ein bisschen eingekauft. Und da gibt es auch einen Kaffee. Ja. Und der Herr sagt, keine Einschränkung, ja, wegen der Sperrung. Also gehe ich da, ich leiste mir also tatsächlich einen Kaffee, ein Stückchen Kuchen. Ist alles leer und da kommt dann noch eine alte Dame rein, hat ein besonderes Kleid an und man hat irgendwie den Eindruck, das ist für sie irgendwie ein besonderer Tag. Sie feiert irgendetwas. Ne? Und beim Rausgehen gucke ich, was sie da zu lesen gehabt hat. Ich sage, ich hätte zum Lesen auch noch was richtig Gutes, wenn ich Ihnen das anbieten darf. Und zeige ihr meine Bibel und sie sagt, ach, dass sie mir das jetzt schenken. Heute ist mein Hochzeitstag. Und das ist für mich so was Besonderes jetzt. Ja. Und so merkt man immer wieder, dass Gott uns auch führt. Und dass Menschen direkt diese Bibel als Geschenk direkt aus der Hand Gottes annehmen. Ich habe einen Paten, der war 17, als ich ihn zum Herrn führen durfte. Einer der Zwillinge eines Freundes von mir. Mit anderen Worten, selbst mir, alten Herrn, gelingt es durchaus, zu den jungen Menschen zu kommen. Das macht Gott, ja. Von mir aus könnte ich das nicht. Aber er tut das und von daher kann ich nur ermutigen, es ist eine feine Sache, wenn man so gerüstet ist mit dem Wort Gottes, das weiterzugeben. Ja, danke.
Was ich sage, es ist der letzte Tag beim Hüterdienst in Oldenburg. Da gebe ich immer hin und habe meine Bibeln dabei natürlich. Und gestern war der letzte Tag, da sagte der vor mir den Dienst machte, sagte, ach, du kannst nach Hause gehen, da kommt heute gar niemand. Da sage ich, ich habe gebetet. Du wirst sehen, da kommen welche. Und der ist dann weggegangen und tatsächlich kamen an dem Nachmittag in diesen 3 Stunden kamen 7 Personen. Und eine Bibel habe ich noch weitergegeben. Das waren eine Gruppe, eine Familie aus Rendsburg. Und sie sagten, ja, wir haben schon alle Bibeln, Aber die Bibel, ich habe erklärt, warum Sie diese Bibel besonders gebrauchen können, ist ja, da steht drin, wie Sie zu Gott finden können. Also das auf der letzten Seite. Und dann haben sie gesagt, ja, dann nehmen wir eine Bibel, wir schieben sie dann von einem zum anderen. Das war meine einzige Bibel an dem Tag. Und es ist halt auch manchmal wenig, aber ich kenne ja auch unsere Erfahrung in Lübeck. Der Reinhard sagt dann, ja, wir haben 30, 50, 70 Bibeln weitergegeben. Das kenne ich natürlich auch, wenn in Bibel einsetzen. In Potsdam war es leider nicht so. Potsdam war sehr hartes Pflaster. Da haben wir ganz wenig Bibeln weitergegeben in unserer Gruppe. Das ist die Realität. Dankeschön.
Warum wir hier sind?
Dankeschön. Reiner, das musst du jetzt machen.
Aha, gut.
Genau.
Solltest du.
Das soll ich machen.
Ja, also, worum wir auch bitten möchten, ist einmal, dass man für unsere Arbeit betet. Ihr habt ja guten Kontakt hier zu Reinhard, der berichtet ja auch immer wieder. Wir brauchen Gebet, dass die Menschen bereit sind, eine Bibel anzunehmen. Gebet aber in unserer besonderen Gideon-Situation landesweit. Wir sind in einer Krise. Wir sind in einer Krise, was unseren Vorstand in Deutschland und den internationalen Vorstand anbetrifft. Und dass da eine gute Lösung gefunden wird. Ich will das nun nicht weiter ausführen, aber bitte betet dafür. Einigkeit unter den Christen, Deutschland und weltweit, das heißt amerikanische Leitung. The Gideons International. Zweitens, also Gebet. Zweitens, sind wir dankbar, dass heute die Kollekte eingesammelt wird und das, was da gegeben wird, wird nur verwendet für den Kauf von Bibeln, nicht für unsere Verwaltung. Das bezahlen wir durch unsere Mitgliedsbeiträge und so weiter. Spenden. Und das Dritte ist, ja, wer sich begeistern lässt für diese Arbeit, der kann Gideon werden. Da würden wir uns freuen. Oder auch ein Freund der Gideons. Da hinten habe ich so bisschen Informationen und mal eine Liste auch. Man kann sich da eintragen, dann bekommt man regelmäßig einen Freundesbrief und kann darin lesen, was so in Deutschland und weltweit bei den Gideons so anliegt und an Aktionen und auch Zeugnissen und so weiter. Die kommen, glaube ich, viermal im Jahr.
Freunde können auch Bibeln.
Das auch, ja.
Gut. Eine ganz kleine.
Und zwar beim letzten Mal, als wir Bibeln verteilt haben in der Stadt. Und ich wollte nur noch mal erzählen jetzt, wie wichtig es ist, dass man auf die Straßen geht. Und irgendwie habe ich einen Hang, ich weiß nicht warum, aber ich treffe oft auf Muslime, die mir dann entgegenkommen. Und beim letzten Mal war es unter anderem eine Frau, eine relativ junge Frau, die mit ihrer Freundin dann ging. Und die sprach ich an. Die eine war sehr verschlossen und abweisend, aber die andere war offen. Und zu der habe ich mich dann hingewandt und habe ihr erzählt, von Jesus natürlich erzählt und habe ihr auch erzählt, dass im Koran steht über Jesus, dass die Bibel die Wahrheit ist und dass man auch in der Bibel lesen soll. Ja, sagt die, stimmt. So habe ich gesagt, wenn man sich ernsthaft an Jesus wendet, dann wird er sich einem auch offenbaren. Und dann sagte sie zu mir, ich hatte mal einen Traum von ihm. Und dann sagte ich spontan, ja, möchtest du das erzählen? Und dann sagte sie, ja, wir waren ein bisschen zurückhaltend, weil ja sie in Begleitung war. Und dann sagte sie, er erschien mir im Traum, aber sein Gesicht habe ich nicht gesehen. Und dann sagte ich spontan, aber die Silhouette und das Licht. Ja, genau, sagte sie. Und dann sagte ich, und jetzt bin ich hier und gebe dir sein Wort. Und du kannst zu ihm kommen. Na? Und das war offen. Sie hat es mit voller Freude angenommen. Ich hatte ein Lesezeichen noch reingemacht, dass sie mit Johannes anfängt, mit Johannes Evangelium anfängt zu lesen. Und also wenn sie alleine gewesen wäre, das wäre noch viel weiter gegangen. Aber egal, was ich sagen will ist, Gott bereitet die Menschen vor. Und wenn wir nicht gegangen wären, wäre diese Chance vertan. Eine andere Geschichte, ganz kurz, das ist nur ein Satz. Da habe ich auch einen angesprochen, einen Mann, der war offenkundig Moslem, offenkundig. Und ich sprach, ging ganz offen zu und sprach ihn an und er wandte sich ab und sagte, ich bin Christ. Was für eine merkwürdige Reaktion, hatte ich nur gedacht, für einen Moslem sowas zu sagen. Auch der, da ist ein Same gesät in diesem Mann. Da bin ich mir absolut sicher. Sowas zu offenbaren, denn er offenbart ja nicht nur in der materiellen Welt, sondern auch in der geistigen Welt. Und von daher, da ist Entwicklung. Also, ich kann nur wirklich jeden ermutigen, auch wenn man, sage ich mal, vom schlechtesten Evangelisten des Planeten, da war ich mal, null Bibeln, ne? Zwar Gespräche und so, keine Übergabe, Gebete, aber wenn man nicht losgeht und, sage ich mal, sich Gott darbietet als Werkzeug, dann kann er einen auch nicht nutzen. Das wollte ich nur damit sagen.
Der Mark Gabriel, der nimmt ja nun vom Koran her, vom Leben Mohammeds her, das Ganze so auseinander. Und ich habe euch ja einige Kostproben daraus vorgelesen. Aber er sagt auch, achtet die Moslems, bringt ihnen gegenüber Respekt entgegen und behandelt auch den Koran als heiliges Buch. Das heißt, wenn das jetzt hier der Koran wäre, dann darf der Koran nicht unter diesem Buch liegen, sondern muss darauf liegen. Sonst fühlen sie sich zurückgewiesen. Also behandelt sie mit Respekt und betet für sie. Viele kennen sich ja gar nicht aus, viele Moslems, in der Geschichte ihrer Religion beziehungsweise was den Koran anbetrifft. Viele kennen sich gar nicht aus. Und deswegen, ja, kann Jesus da ansitzen und sie weiterführen. Und danke für die Zeugnisse.